Ja, Kurt, jetzt bist du dran. OPD3 in Diagnostik und Therapie.
Danke, danke. Ja, so, jetzt bin ich dran. Ne? Das klingt so bedrohlich, jetzt bist du dran. Das hat man früher mal gesagt, bevor man jemanden verprügeln wollte. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Ja, OPD3 in Diagnostik und Therapie. Vielen Dank erstmal für die Vorstellung und dass ich das hier machen kann. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Ich bin ein bisschen im Zwiespalt, weil OPD kennen ja die meisten schon, aber OPD3 vielleicht noch nicht. Also ich werde immer versuchen, so eine Mischung hinzukriegen aus dem, für Leute, die noch gar nicht damit beschäftigt sind und die da schon was kennen und dann vielleicht interessiert an dem Neuen sind. Wir machen hier, das ist der Plan, den ich mir so ausgedacht habe. Geht das? Sieht man eigentlich meine Maus da so huschen? Hey, die Maus. Ja, okay, also das ist der Plan, der wird wahrscheinlich morgen schon nicht mehr stimmen, aber ich zumindest habe... Okay, also die erste Frage ist ja, wieso überhaupt OPD? Was soll denn das eigentlich? Ne? So, das war ja früher auch nicht notwendig, wenn man so will. Der Ausgangspunkt der OPD ist eigentlich, dass man hier die Klassifikationssysteme, die kennen Sie, das jetzt hier 1994, DSM-4 und dann eben ICD-10 und dass die ja rein phänomenologisch sind. Man hat eben rein beschreibend, okay, die und die Symptome sind da und daraus leite ich dann die Diagnose ab. Das ist wunderbar, das braucht man auch, das hat ja sehr viele Vorteile gebracht, nämlich, dass es eine reliable Diagnostik gab, dass wenn jemand sagt, ja, das ist eine Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie, dann kann man ziemlich sicher sein, was haben diese Menschen jetzt für eine Symptomatik, aber aus psychodynamischer Sicht hilft einem das nicht besonders bei der Therapieplanung, Durchführung. Mache ich jetzt, welches Setting mache ich, Langzeittherapie, Kurzzeittherapie und all diese Dinge. So, und schon der gute Freud hat eigentlich gesagt, und da kommt jetzt ja das Psychodynamische ran. Okay, was ist denn jetzt? Wie können wir denn diese klassifikatorische Diagnostik mit einer psychodynamischen Diagnostik ergänzen? Das ist mir ganz wichtig, das ersetzt das nicht, sondern ergänzt das nur. Unsere Diagnosen erfolgen sehr häufig erst nachträglich. Wir kaufen die Katze im Sack, ne? Hat der Freud gesagt. Okay, das heißt, wir nehmen mal jemanden in Behandlung, denken, das wird schon gehen und auf einmal stellt sich dann irgendwas ganz anderes heraus. Ne? So war ja seine Idee dabei und das passiert uns allen ja immer mal wieder, dass wir auf einmal sehen, da ist doch eine starke strukturelle Störung oder ist doch ein ganz anderes Konfliktgeschehen. Oje, oje, mit dem komme ich gar nicht klar oder dann kommen noch mal irgendwelche anderen Symptomatiken dazu, die vorher vielleicht nicht erzählt wurden oder jetzt erst neu entstehen. Was die OPD da macht, sie kann ja nicht die Katze gleich im Erstgespräch aus dem Sack holen und sagen, ah ja, hier haben wir die Katze, ne, die ist so grün gestreift oder so, das kriegen wir nicht hin. Aber ne, ganz viel von dem, was wir psychodynamisch erfassen wollen, ist ja unbewusst, können wir also nicht direkt sehen. So ist es ja auch zu verstehen hier, was der Freud sagte. Aber was die OPD vielleicht leisten kann, ist, dass wir die Katze im Sack mal so von außen befühlen. Ne? Aha, ist eine große Katze, kräftig klein, hat zwei Ohren, nur drei Beine oder so. Ne? Das können wir ja von außen sehen. Also das wisst so, wer ungefähr der Anspruch der OPD. Ne? Gut, die erste Fassung war eben OPD 1996. Sie sehen schon hier, dass da ziemlich viele Menschen mitgearbeitet haben. Ne? Also das sind jetzt sozusagen, so ist es aufgebaut, einmal ein Koordinationsrat und dann haben die alle diese Achsen, einzelne Arbeitsgruppen, die auch relativ autonom immer arbeiten, das ist bis heute so geblieben, die setzen sich zusammen und sagen, wir wollen das und das ändern, dann stellt man das vor der großen Gruppe einmal im Jahr und die anderen sagen, spinnt ihr, das könnt ihr nicht machen, so kann man das nicht, müssen wir das alles nochmal machen, so, ne? Und ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Namen ein, aber Sie können sich vorstellen, dass der durchschnittliche Narzissmus-Score in der Gruppe nicht so ganz niedrig ist und dass es entsprechend auch nicht so ganz einfach ist, diesen Laden zusammenzuhalten. Das werden wir vielleicht noch mal was dazu hören. Okay, also Ziele der OPD waren eben, dass man die erweitert, also diese Klassifikation ein Stück weit erweitert um psychodynamische Dimension. Man hat versucht, von Anfang an ein mittleres Abstraktionsniveau hinzubekommen zwischen reiner Fallsbeschreibung oder auch reiner metapsychologischer Begriffsbildung und so weit wie möglich auf schulenspezifische Terminologie zu verzichten. Mit schulenspezifisch war damals gemeint die Schulen innerhalb der Psychoanalyse, ne? Also so Freudianer, Kleinianer, Kuhudianer und irgendwelche anderen Indianer, die, ne, man wollte eine Sprache finden, die alle verstehen. Und mittlerweile ist das aber durchaus auch noch ein Schritt darüber hinausgegangen, dass man gesagt hat, ja, wir versuchen das auch so zu beschreiben, dass man nicht eine Vollausbildung haben muss, egal in welchem Indianerclub, sondern das ist auch zum Beispiel Verhaltenstherapeuten, humanistische, systemische und so weiter, auch was damit anfangen können. Natürlich bleibt es ein psychodynamisches Instrument und auch die Terminologie zum Teil, aber es ist auch für Nicht-Psychodynamikerinnen verstehbar. So, das ist eine Folie zum Angeben, ne? Also hier so OPD2, da gab es mehrere Auflagen und das sind die internationalen. Das ist in 10 Sprachen übersetzt worden, OPD, also von Chinesisch, Russisch, sonst was. Die letzte war die türkische Übersetzung und da gibt es überall, an manchen Ländern vielleicht auch noch nicht mehr, so Arbeitsgruppen, die das, die Übersetzung dann organisiert haben und die dort dann auch OPD-Schulungen zum Beispiel machen. Eine sehr aktive Community, sage ich mal, OPD ist in Lateinamerika, also in Chile, Argentinien, die haben eigene Forschungszentren aufgebaut, die haben auch ein eigenes Online-Schulungstool gebaut, weil da die Entfernungen ja so groß sind, dann haben die so eine Art Webinar für OPD und einmal im Jahr treffen die sich dann. Ja, okay, aber das ist, ne, das ist, sieht man, dass irgendwie auch andere Leute fanden das interessant. Und wer das im Wesentlichen bewirkt hat, diesen Erfolg, ist der Manfred Zirpka. Der war hier Sprecher der OPD von 1999 bis 2017. Die meisten werden das wissen, da ist er sehr viel zu früh gestorben, nämlich 2017. Aber der hat diese ganzen internationalen Kontakte geknüpft, der ist in jedes Land, nicht ganz jedes Jahr, aber doch ziemlich häufig dahin gefahren, hat das sozusagen aufgebaut, auch diese Internationalität. Man kann sagen, er war über diese Zeit hin Mr. OPD, auch international. Und ja, wir vermissen ihn sehr. So, jetzt die OPD3. OPD3, hier ist wieder so eine Gruppe, ich gehe da nicht drauf ein, wer alles dabei ist. Können Sie nachlesen, wenn Sie es kaufen. Es ist übrigens Licht ja draußen, kleine Werbung. Das sind 50 Menschen, die da aktiv dran beteiligt haben. Der OPD-Arbeitskreis ist noch größer, aber die da jetzt aktiv dabei sind, waren 50 Menschen, die jetzt die dritte Version, so wie es ICD 10, 11 gibt und vielleicht gibt es noch mal 11 irgendwann oder DSM 3, 4, 5, gibt es eben jetzt OPD-3. Ne? Das ist diese. So. Wer noch die andere OPD2 kennt, der wird eine Achse vermissen, nämlich wir hatten Achse 5, da stand irgendwie psychische Störung, psychische und psychosomatische Störung. Die haben wir jetzt in die Achse 1 mit eingegliedert und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass wir das ein bisschen wie vermessen fanden, dass man sagt, na ja, sowas wie DSM oder ICD ist eigentlich eine Unterachse vom OPD. Ne? Das kann man so ja nicht sagen. Und außerdem fanden wir es nicht mehr angemessen, dass man sagt, die Diagnostik, die klassifikatorische Diagnostik, die steht da so hinten unter ferner Liefen, wo sowieso keiner reinguckt in das Kapitel, sondern dass es eigentlich der Ausgangspunkt ist. Deswegen steht es jetzt ganz vorne, auch in den Ratingbögen steht es sozusagen ganz vorne, psychische Störung. Was hat dieser Mensch, welche Symptomatik hat dieser Mensch, warum kommt er zu uns? Und dann kommt die Achse, also eingegliedert in Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen. Da werde ich nicht so viel drauf eingehen, auf diese Achse. Da geht es ganz viel, ne, wie das schon sagt, Krankheitserleben. Also welche Krankheitstheorien hat jetzt dieser Mensch zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, warum, ne, mir geht es nicht gut und sagt, weil ich gemobbt werde von meinen Kollegen. Ne? Dann wäre das sozusagen ein soziales Krankheitskonzept. Und daraus leitet sich natürlich eine ganz andere Erwartungen in Bezug auf die Psychotherapie ab, als wenn ich sage, ja, ich habe hier was, weil wahrscheinlich bin ich irgendwie organisch krank, das hat man noch nicht gefunden. Dann habe ich wieder eine ganz andere Krankheitskonzeption, die natürlich dann auch ein bisschen schwierig ist. Was soll ich dann psychotherapeutisch da machen? Ne? So, mein Arzt hat mich geschickt, weil er findet nichts, deswegen gehen Sie mal zum Psycho. Ne? So kennen Sie ja wahrscheinlich alle die. Oder eben, was wir neu aufgenommen haben, ist sowas wie, das nennt sich jetzt alternatives Krankheitskonzept. Zum Beispiel, ja, mir geht es so schlecht und ich brauche irgendwie, wegen den Wasseradern unter meinem Haus oder wegen den Mondphasen oder wegen Elfen, die mir nicht wohlgesonnen sind oder so. Ne? Also da gibt es ja jetzt doch ziemlich viele Varianten von Erklärungen für Symptome. Und damit, das ist gut, wenn man das erstmal so abklärt, wo steht da ein Patient, ne? Patientin, und darauf dann eingehen kann in der Behandlungsplanung. Okay, also das, ne, so. Dann Beziehung, man hat hier Beziehungsmuster, damit werden wir uns beschäftigen, Konflikt. Konflikthafte motivationale Themen, da geht es immer um Motive und Affekte ziemlich viel, und bei der Struktur, da geht es um sowas wie basale psychische Fähigkeiten, also so kann man es übersetzen, die strukturellen Funktionen im Sinne von der Verfügbarkeit über basale psychische Fähigkeiten, habe ich die noch zur Verfügung, kann ich meine Affekte regulieren, kann ich das nur, wenn ich alleine zu Hause sitze und das alles ist gut, keiner nervt mich, oder kann ich das auch noch einigermaßen in einer Spannungssituation mit anderen Menschen zum Beispiel, oder geht mir das dann verloren? So, das ist jetzt so ein Überblick, da gehen wir jetzt vielleicht nicht drauf ein. Nee, gehen wir nicht drauf ein. Also das ist das Inhaltsverzeichnis. Da sind so viele schöne Sachen drin, hinten drin. Das liest kaum jemand, ne? Aber das ist eigentlich spannend. Hier weitere Anwendungsfelder. Haben wir OPD in der Gruppentherapie, OPD in der Familientherapie, in der Forensik und all diese Dinge, da sind da so kleine Kapitelchen. Das ist innerhalb der OPD, aber innerhalb vom Arbeitskreis gibt es da so eigene Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Wie können wir jetzt zum Beispiel die OPD-Diagnostik nutzen in der Gruppentherapie? Geht das überhaupt? Gibt es sowas wie einen Gruppenkonflikt oder ein Gruppenstrukturniveau? Ne? Dann gibt es irgendwie diese Grummelgruppen und was für Gruppen und so. Also gibt es ja schon so Nomenklaturen für verschiedene Gruppentypen, und kann man die der OPD zuordnen, und was heißt das dann eigentlich? Oder wir haben vorhin, weiß nicht, wer Herrn Falkai eben gesehen hat, der hat ganz viel über Sport und so, und jetzt ist eine neue Arbeitsgruppe gegründet, OPD und Leistungssport, weil es natürlich durchaus auch Schwierigkeiten geben kann mit Menschen, die ihr Leben dem Sport unterordnen, oder warum sie das tun und was da die Fallstricke sind, da könnte die OPD vielleicht hilfreich sein. Also gibt es jetzt eine eigene Arbeitsgruppe. Okay, und wie man Interview führt, und das ist alles damit drin. Das kann ich nur so empfehlen. Wozu ist das gut? OPD ist ja kein Selbstzweck, Diagnostik ist kein Selbstzweck. So, die psychodynamischen Kerndimensionen wären ja, oder Achsen wären eben da Beziehungskonfliktstruktur. Daraus leiten wir eine Therapieplanung ab. Hier steht jetzt Fokusauswahl. Muss natürlich nicht immer jetzt eine Fokaltherapie sein. Auch wenn ich eine längere Therapie plane, habe ich trotzdem die Idee, aha, es geht um diesen Konflikt, um dieses Thema. Ne, und daraus kann ich dann vielleicht auch Prognosen ableiten. Was erwartet mich in der Übertragung, Gegenübertragung, all diese Dinge. Da werden wir noch darauf zurückkommen, wenn es um die OPT geht, also die operationalisierte psychodynamische Therapie. Und dann macht man die Therapie mal eben so, ne, und dann guckt man, aha, was hat sich denn geändert. Ne, so, und wenn sich nichts geändert hat, müssen wir noch von vorne anfangen, so wie es in allen Therapieschulen ja üblich ist.